Deutschlandfunk Nova. Update.
Startschuss für den G20-Gipfel in Hamburg. Die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer haben zu Beginn über den Welthandel gesprochen. Auch der Klimaschutz war Thema. Von dieser Sitzung haben sich der russische und der US-amerikanische Präsident aber abgeseilt. Donald Trump traf Wladimir Putin zum ersten Mal alleine. Das erste Treffen zwischen Trump und Putin ist ein Thema jetzt im Update. Genauso wie die teilweise heftigen Krawalle auf den Straßen in Hamburg. Die hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade deutlich verurteilt.
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen, aber gewalttätige Demonstrationen bringen Menschenleben in Gefahr, sie bringen Menschen sich selbst in Gefahr, sie bringen Polizistinnen und Polizisten, Sicherheitskräfte in Gefahr, Anwohner und Bewohner in Gefahr. Und deshalb ist das nicht zu akzeptieren. Aber unser gesamter Rückhalt, mein gesamter Rückhalt gilt den Sicherheitskräften, die hier in diesen Stunden ihren Dienst tun.
Der Start des G20-Gipfels ist jetzt Thema im Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Die mächtigsten Staatenlenker der Welt sind in Hamburg versammelt und haben mit ihren Beratungen angefangen. Zum Start des G20-Gipfels rief Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gastgeberin des Treffens alle Teilnehmer auf, offen für Kompromisse zu sein.
Wir kennen alle die großen globalen Herausforderungen und wissen, dass die Zeit drängt. Deshalb können Lösungen oft nur gefunden werden, wenn wir kompromissbereit sind, wenn wir uns aufeinander zubewegen, ohne aber, das sage ich ganz ausdrücklich, auch uns zu sehr zu verbiegen.
Dieser Satz wird vor allem als Hinweis für den US-Präsidenten interpretiert, denn Donald Trump hat ganz andere Vorstellungen, etwa in der Handelspolitik, als die übrigen Teilnehmer des Treffens. Er will die Unternehmen in den USA vor ausländischer Konkurrenz schützen. Schon vor Gipfelstart warnte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor der US-amerikanischen Abschottungspolitik.
Jetzt ist nicht der Moment gekommen, wo man wieder zu dem simplen Mittel des Protektionismus zurückkehren darf. Das wäre absolut der falsche Weg.
Ähnlich hatte sich schon vorher der russische Präsident Wladimir Putin geäußert. Er warb für offene Handelsbeziehungen.
Wir wehren uns gegen den wachsenden Protektionismus, gegen wirtschaftliche und finanzielle Einschränkungen, die politisch begründet sind und die nur ein Ziel haben, die Wirtschaft anderer zu vernichten. So verschwindet Vertrauen. Und diese Politik zerreißt die Weltwirtschaft in Stücke.
Putin hat Trump heute zum ersten Mal unter vier Augen am Rande des Gipfels getroffen, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als der Rest der G20 über den Klimaschutz debattierte. Bekanntermaßen wollen die USA unter Präsident Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen. Was die beiden hinter verschlossenen Türen mit ihren jeweiligen Außenministern besprochen haben, ist unbekannt. Vor der internationalen Presse tauschten Putin und Trump erstmal lächelnd Höflichkeiten aus. Später hieß es vage, es soll um internationale Probleme und bilaterale Angelegenheiten gegangen sein. Trump hatte vor dem Treffen noch getwittert, er werde in Hamburg hart für die Interessen der USA kämpfen. Weil so unterschiedliche Ansichten beim Gipfel aufeinandertreffen, sind Beobachter nicht sicher, ob es ein Abschlussdokument der G20 geben wird. Viele Nichtregierungsorganisationen warnen davor, dass sich die Teilnehmer bis morgen nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Zu den Mahnern gehört Marvin Meyer von der Organisation World Vision, die sich für Kinder in Afrika einsetzt.
Das ist das strukturelle Problem des G20 wie des G7-Formates. Es sind Konsensveranstaltungen. Das heißt, es kann nur das unterschrieben werden, auf das sich alle einigen. Und wenn das Wischiwaschi ist, dann kommt absolutes Wischiwaschi rum. Wir fordern Butter bei die Fische, verabschiedet konkrete Versprechen, die nachgehalten werden können. Dann macht euer Treffen Sinn. Wenn nicht, habt ihr euch überholt.
Neben dem Gerangel auf der politischen Ebene gab es heute auch wieder Krawalle in Hamburg. Gipfelgegner hatten morgens erst die Straßen zum Tagungszentrum blockiert. Deshalb ging das Treffen später los. Polizisten wurden nach eigenen Angaben von Vermummten mit Steinen und Böllern angegriffen. Es gibt viele Verletzte auf beiden Seiten. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Am Nachmittag konzentrierten sich die Proteste dann auf das Hafenviertel und St. Pauli. Auch hier gab es Rangeleien zwischen Teilnehmern und Polizisten. Gleichzeitig wurde über den Polizeieinsatz gestern Abend diskutiert. Demonstranten warfen den Beamten vor, sie hätten zur Gewalt beigetragen.
Es war komplett unnötig. Und aus dem Nichts, ohne Ansage, kam Wasserwerfer, sind die da losgegangen auf Frauen und Kinder. Jetzt mal übertrieben gesagt, aber auf der anderen Seite stimmt es, weil einfach Frauen geschlagen wurden. Das hat man gesehen.
Bevor es losging, bevor wir loslaufen konnten, kam Meldung, dass von vorne geräumt wird. Also Wasserwerfer ist vorne reingegangen und wir sind einfach ohne Aufforderung von der Polizei einfach weggeblasen worden. Wir waren friedlich, wir waren von vorn bis hin friedlich.
Auch die Veranstalter der Demos sehen die Verantwortung bei der Polizei. Michael Martin, Organisator der Demo Welcome to Hell.
Proteste müssen provokant sein, um wahrgenommen zu werden. Und das haben wir versucht auch zu machen, auf die Straße zu tragen. Aber das legitimiert natürlich überhaupt nicht das, was gestern passiert ist. Dieser Einsatz, wo auch Tote in Kauf genommen worden sind aus unserer Sicht.
Die Polizei hat ihren Einsatz dagegen gerechtfertigt. Teile der Demonstranten seien vermummt gewesen und deshalb hätten die Beamten einschreiten müssen, sagt der Polizeipräsident. Und auch Hamburgs Innensenator Andi Grote findet das Vorgehen der Beamten richtig. Die Gewalt sei eindeutig von Linksautonomen vom Schwarzen Block ausgegangen, sagt er.
Wir sind gestern mit der Haltung in diese Versammlung reingegangen, dass wir diese Demonstration laufen lassen wollten. Das war im polizeilichen Interesse. Es gab einen Teil, nämlich den Schwarzen Block, der sich von Anfang an unkooperativ verhalten hat, anders als es uns angekündigt war. Und dann war es wichtig, dass wir den weit überwiegenden Teil der Versammlung die Möglichkeit verschaffen, eben auch friedlich die Versammlung durchführen zu können. Und bei dieser Trennung ist es dann eben zu diesen Ausschreitungen gekommen.
Mit Blick auf weitere Demos und mögliche Gewalt hatte die Hamburger Polizei am Vormittag neue Polizeikräfte aus anderen Bundesländern angefordert. Auch morgen haben Gipfelgegner Demonstrationen geplant. Die Veranstalter erwarten bis zu 100.000 Teilnehmer.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Polizeieinsatz spaltet. Robin Kloß kritisiert auf Twitter, die Polizei hätte vor Tagen deeskalierend auftreten sollen. So wurde die Situation nur schlimmer. Trotzdem sind die Idioten schuld. Barbara Hümü stimmt ihm auf Facebook zu. Wenn sich die Polizei derart verhält, muss sich eigentlich niemand wundern, wenn die ohnehin schon blanken Nerven reißen. Straßenbannon sieht es bei Twitter so. Die Polizei macht es sich einfach, prügelt im Vorfeld auf friedliche Demonstranten, ist aber unfähig, die Randale einzudämmen. Andreas Riesebeck findet das Vorgehen der Polizei richtig. Er schreibt bei Facebook, das ist völlig legitim. Machen wir uns doch nichts vor. Es gibt einen legitimen politischen Protest und dann gibt es die Randalierer. Und ja, die sollen ruhig auf die Schnauze kriegen. Und Klaas Lamprecht fragt, ganz ehrlich, wer sieht, was hier in unserer schönen Stadt gerade abgeht, der wünscht sich, dass 10-mal so viele Polizisten hier wären. Felix Gerhardt fasst es auf Twitter so zusammen. Polizeigewalt, scheiße. Autos anzünden, scheiße. G20-Gipfel mitten in Hamburg veranstalten, fahrlässig, geisteskrank.
Was sonst noch wichtig war?
Schwule und Lesben dürfen in Deutschland heiraten. Das entsprechende Gesetz zur Ehe für alle hat die letzte Hürde genommen. Der Bundesrat hat zugestimmt. Letzte Woche hatte schon der Bundestag Ja gesagt zur rechtlichen Gleichstellung schwuler und lesbischer Paare. Der Bundesrat hat noch viele andere Gesetze durchgewunken. Zum Beispiel braucht der Staat verfassungsfeindlichen Parteien wie der NPD in Zukunft kein Geld mehr zu überweisen. Dafür wird das Grundgesetz entsprechend geändert. Hate Speech in sozialen Netzwerken ist ein Thema, das auch die EU beschäftigt. Mit einem informellen Treffen mit seinen europäischen Kollegen in Tallinn hat Bundesjustizminister Heiko Maas Werbung für das deutsche Durchsetzungsgesetz gemacht. Der Bundestag hatte es vor kurzem verabschiedet. Danach müssen Internetdienste mit hohen Geldstrafen rechnen, wenn sie rechtswidrige Inhalte nicht schnell genug löschen. Maas sieht Deutschland da in einer Vorreiterrolle.
Deshalb glaube ich, dass andere Länder sich jetzt sehr genau anschauen werden, wie das in Deutschland funktioniert, um zu überprüfen, ob das auch für ihr Land eine Alternative sein könnte.
Die Justizminister der EU-Länder haben Interesse gezeigt, aber für eine einheitliche europäische Lösung gibt es bislang keinen Vorstoß. Zypern bleibt geteilt. Die Verhandlungen über eine mögliche Wiedervereinigung sind vorerst gescheitert. Die UNO hatte versucht, zwischen dem Präsidenten der griechischen Zyprioten und dem Anführer der türkischen Zyprioten zu vermitteln. Außerdem saßen auch noch die Türkei und Griechenland mit am Verhandlungstisch. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich vom Ausgang der Verhandlungen enttäuscht. Er schloss aber nicht aus, dass es neue Initiativen für die Vereinigung der Insel geben könnte.
Und sonst in der Welt?
Es gibt eine Reihe von Kulturstätten, um die sich mehrere Religionen streiten. Etwa die Altstadt von Hebron im Westjordanland. Sie gehört zum Teil zu den Palästinensergebieten, zum Teil zu Israel. Die UNESCO hat die Altstadt jetzt als Weltkulturerbe eingestuft, die sie als gefährdet ansieht. Dieser Status heizt den Streit nochmal an. Die UNESCO bezeichnet Hebron in ihrer Entscheidung nämlich als palästinensische Stätte. Das lässt sich das israelische Außenministerium nicht gefallen und protestiert, das sei Fake History, die UNESCO solle sich schämen. ein Fluss, der offiziell als Lebewesen anerkannt ist. Das klingt zwar verrückt, galt aber seit März für den Fluss Ganges in Indien. Nach gut 3 Monaten ist damit jetzt aber wieder Schluss. Der oberste Gerichtshof in Indien hat das Urteil dazu kassiert und eine Berufung zugelassen. Bedeutet, der oberste Gerichtshof wird sich jetzt erstmal selbst mit dem Fall befassen und dann eine Entscheidung treffen. Der Ganges und sein wichtigster Nebenfluss hatten im März den Status als juristische Person zugesprochen bekommen. Begründung: Die Flüsse seien existenziell für Millionen von Menschen. Durch den Status als juristische Person galt, wer zum Beispiel Müll ins Wasser warf, konnte wegen Körperverletzung belangt werden. Im Südwesten Norwegens ist eine beschädigte Touristenattraktion repariert worden. Es handelt sich um einen Felsvorsprung, der die Form eines Penis hat. Unbekannte hatten den abstehenden Stein vor 2 Wochen abgebrochen. Das löste große Empörung aus. Bei einer Spendensammlung kamen daraufhin rund 24.000 Euro für die Reparatur zusammen. Norwegische Handwerker haben den 12 Tonnen schweren Steinpenis jetzt wieder angeklebt, unter anderem mit Spezialleim und Zement. Besucher müssen aber noch eine Woche warten, bevor sie wieder auf den sogenannten Trollpenis klettern dürfen.
Wissensnachrichten.
Eine Studie aus Wien kommt jetzt zu einem Ergebnis, das uns auf die Idee bringen könnte, unser Profilbild auf den Kopf zu stellen. Anna Berling aus den Wissensnachrichten. Was steckt denn da dahinter?
Die Psychologen schreiben in ihrer Studie, dass wir Gesichter, die auf dem Kopf stehen, attraktiver finden als die, die richtig rum sind. Sie haben ihren Versuchspersonen 200 verschiedene Gesichter gezeigt und sie bewerten lassen, wie attraktiv sie diese Gesichter finden. Die Bilder waren zum Teil richtig rum und zum Teil um 180 Grad gedreht. Das wichtigste Ergebnis war, dass die Gesichter, die auf dem Kopf standen, als deutlich schöner und anziehender eingeschätzt wurden.
Und wie erklären die Forscher diesen Effekt?
Ja, sie sagen im Prinzip, dass wir so daran gewöhnt sind, dass Personen auf den Füßen stehen, dass unsere Wahrnehmung einfach nicht gut damit klarkommt, wenn ein Gesicht auf dem Kopf steht. Übrigens war dieser Inversionseffekt, so nennen die Forscher den, bei generell als unattraktiv bewerteten Gesichtern noch sehr viel stärker.
Na toll, das heißt, wir beiden Hübschen jetzt zum Beispiel, wir laufen da gar nicht runter, wenn wir unser Profilfoto auf den Kopf stellen würden.
Nee, ein als hübsch bewertetes Gesicht wurde in dem Versuch zumindest nicht sehr viel besser bewertet, wenn es auf dem Kopf stand. Ein als nicht so hübsch eingestuftes Gesicht aber schon. Und das ist laut den Forschern auch der wichtigste Hinweis darauf, wie unsere Wahrnehmung von Gesichtern ganz grundsätzlich funktioniert. Denn darum ging es ihnen eigentlich nicht, um die Profilfotos beim Online-Dating. Wir haben bestimmte Vorlagen im Kopf und mit denen gleichen wir ein Gesicht, das wir sehen, ab. Also beispielsweise gucken wir in puncto Schönheit unbewusst gerade Nase, check, hohe Wangenknochen, check und so weiter. Und wenn ein Gesicht jetzt, sagen wir mal, sowieso schon 9 unserer 10 Schönheitskriterien erfüllt, dann ist ja nicht mehr so viel Luft nach oben.
Aber wenn du jetzt nur eine 2 auf der Gesichtsskala bist, dann schon.
Ja, dann profitiert das Gesicht davon, dass wir nicht genau erkennen können, wie zum Beispiel die Wangenknochen aussehen, wenn es auf dem Kopf steht, dass die zum Beispiel nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Das können wir einfach nicht sehen. Das übersehen wir und deshalb profitieren unattraktive Gesichter am meisten davon, wenn sie auf dem Kopf stehen.
Okay, dann kann man sein Profilfoto beim Online-Dating also umdrehen. Verrät ja auch schon mal eine ganze Menge. Beim Anbandeln offline soll ja Alkohol durchaus helfen. Dann sollte man aber auf jeden Fall wissen, wann man genug davon hat. Dass das gar nicht mal so einfach zu einzuschätzen ist, das zeigt jetzt eine Untersuchung aus den USA.
Für die Studie wurden Gäste 2 Studentenbars in Florida und in Texas untersucht. Sie wurden interviewt und der Alkoholgehalt in ihrem Atem wurde untersucht. Dabei zeigte sich, je betrunkener die Leute waren, für desto nüchterner hielten sie sich.
Das ist schlecht. Und wie war es bei denen, die nur ein bisschen was getrunken haben?
Die waren zumindest bei der Selbsteinschätzung auch ziemlich schlecht. 20% von ihnen dachten, dass sie noch fahrtüchtig sind, hatten aber schon einen Pegel, mit dem sie nicht mehr fahren durften. Die Autoren der Studie sagen, dass man nach diesen Ergebnissen überlegen muss, was man in Bars machen kann, damit die Leute eher davon abgehalten werden, sich betrunken ans Steuer zu setzen.
Und zum Schluss noch ein Blick auf den Affenfelsen. Pavianmännchen sind nicht gerade Gentlemen, wenn es darum geht, ein Weibchen zu finden, mit dem sie sich paaren können. Ganz im Gegenteil.
Französische Forscher haben 4 Jahre lang Bärenpaviane in Namibia beobachtet und sie beschreiben in einem Fachmagazin, wie die Männchen die Weibchen immer wieder angreifen und bedrängen. Richtig fies.
Und das lassen die Weibchen einfach so mit sich machen?
Ja, diese Angriffe führen zwar nicht direkt zum Erfolg, aber auf lange Sicht steigt laut den Forschern für die Männchen tatsächlich die Chance, sich mit einem Weibchen, das sie vorher so angegriffen haben, zu paaren. Und zwar nicht, dass das ist interessant, weil die Weibchen eher auf aggressive Männchen stehen, sondern offenbar einfach deshalb, weil sie von den Männchen eingeschüchtert sind. In ihrem Artikel ziehen die Forscher dann sogar Parallelen zum Ursprung sexueller Gewalt beim Menschen.
Das ist eine ganz schön steile These, würde ich sagen.
Ja, es ist wirklich, zum einen sind Bärenpaviane generell sehr aggressiv und außerdem gibt es Affenarten, die mit dem Menschen viel enger verwandt sind. Das sollte man nicht vergessen.
Anna Berling hatte die Wissensnachrichten. Dankeschön.
Wetter.
Am Abend kann es noch ungemütlich werden. Stellenweise sind kräftige Schauer und Gewitter dabei. In der Nacht werden die aber seltener, dazu 12 bis 20 Grad. Auch morgen sind wieder Schauer und Gewitter möglich. Im Süden allerdings ist es oft sonnig. 22 bis 33 Grad morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.